Ganz herzlichen Dank, Anna Kinder. Ich muss mich auch bedanken bei den Mitgliedern der Sommerschule hier, die mich schon seit mehreren Tagen als Begleiterin, Vortragende, Fragende und manchmal sogar Antwortende hier ertragen müssen. Ganz herzlichen Dank. Und danke an das Publikum, das aus Marbach und auch sehr viel weiter hierher gekommen ist. Ich bin gerührt über die Freundschaft. Ganz herzlichen Dank. Die Sommerschule steht unter dem Thema Weltliteratur. Als Anna Kinder mich fragte, ob ich hier vortragen würde, schlug sie mir vor, etwas zu Goethe zu sagen. Zu Goethe nicht nur, weil er einer der Vertreter der sogenannten Weltliteratur ist, die wir naiverweise als solche selbstverständlich verstehen, sondern auch, weil es eine Sequenz der Sommerschulen von nun ab gibt. Es gibt immer noch die Marbacher Sommerschule, aber im nächsten Jahr wird die Sommerschule in Weimar stattfinden und das Jahr darauf in Wolfenbüttel. Wir haben jetzt einen Verbund Marbach-Weimar-Wolfenbüttel, bevor sie wieder nach Marbach zurückkehrt. Und Anna bat mich sozusagen eine Vorschau zu geben auf den nächsten Tagungsort der Sommerschule, auf Weimar. Und ich dachte, das mache ich jetzt ganz wörtlich, indem ich über Goethe und über Weimar spreche. Und wenn man über Goethe und Weimar spricht, dann ist so viel zu sagen, dass manchmal das Wort Weltliteratur nicht ausdrücklich genannt wird. Aber es dreht sich natürlich alles um Weltliteratur. Und für diejenigen hier, die im Seminar schon seit einigen Tagen mit uns arbeiten, die wissen, dass wir sehr viel gesprochen haben über Hauptstadt und Provinz, über Sprachen, Deutsche und andere, über Fragen der Übersetzbarkeit. Was hier vielleicht noch hinzugefügt wird, und ihr werdet das hören, sind Fragen des Geschlechts. Wir haben uns nicht überlegt, ob Weltliteratur etwas ist, das hauptsächlich Männer oder Frauen anspricht. Und ich weiß, dass zumindest eine Studentin hier, Amira aus Kairo, sich besonders mit dieser Frage beschäftigt. Und so habe ich jetzt den Begriff der Weltliteratur etwas anders gefasst, nämlich zu überlegen, was die Welt ist, die die Literatur erfassen soll, und bin jetzt ganz bewusst aus der Literatur hinaus in die Welt. Und das Zweite, was Literatur sein kann, wenn Literatur nach außen schaut in die Welt und etwas von der Welt hineinbringt. Es ist also ein Vortrag über Texte. Wir haben über Texte sehr viel gesprochen. Und es ist ein Vortrag, in dem es überhaupt nicht um Texte geht, aber um eine Natur, die so aussieht wie die Literatur und umgekehrt und trotzdem etwas ganz anderes ist. Meine Damen und Herren, ich werde nicht so lange vortragen, wie Sie fürchten. Mein Vortrag hat drei Teile. Ich werde diese drei Teile vorher ankündigen. Das macht es leichter für Sie zu wissen, wo wir sind, ohne auf die Uhr zu gucken. Ich hoffe natürlich, dass ich Sie so fesseln werde, dass Sie das Vergnügen, auf die Uhr zu gucken, vergessen werden. Meine Damen und Herren, erster Teil, Pastorale. Der literarische Ruhm des jungen Rechtsanwaltes Johann Wolfgang Goethe wurde 1774 durch einen Briefroman begründet. Dieser war nicht besonders umfangreich und konzentrierte sich vor allem auf einer Handlungsebene. Der Romanheld, ein ebenfalls junger Mann, verlässt sein Elternhaus, um sich um familiäre Geschäfte zu kümmern. Es geht um eine Erbschaft. Er sucht sich eine kleine Bleibe im Grünen außerhalb des Zentrums einer fremden Stadt. Er trifft dann eine junge Frau namens Charlotte, in die er sich verliebt. Sie ist jedoch bereits mit einem anderen Mann verlobt. Der Held, nennen wir ihn Werther, schreibt seinem Freund Wilhelm über seine Begegnung und Erlebnisse und gesteht ihm seinen Liebeskummer. Wilhelms Antworten auf diese Briefe sind uns leider nicht bekannt. Der Briefroman zeigt keine Gegenbriefe, sondern ist, genau wie Samuel Richardsons früher englischer Briefroman Pamela or Virtue Rewarded aus dem Jahr 1740, ein fortlaufend geführter schriftlicher Monolog. Und meine Damen und Herren, besonders jetzt die Studierenden, wenn Sie in das Museum gehen, werden Sie diesen Roman mit anderen Briefromanen in dem Raum zu Schiller sehen, als eines der einflussgebenden Texte hier. Goethes Geschichte hat kein gutes Ende, sondern eines, das schockieren muss und soll. Werther verübt Selbstmord. Er sieht sein Dasein als unerfüllt an, versteht sich als tragische Existenz. Goethe bricht damit ein religiöses und moralisches Tabu. Wie soll sich ein Leser oder eine Leserin mit einem Romanhelden identifizieren, der es wagt, sich Gewalt anzutun und seinem eigenen Leben ein Ende zu setzen? Dabei dürfen wir auch nicht vergessen, dass es sich um kein Großstadtverbrechen handelt. Werther wählt sich bewusst eine pastorale Idylle zum Wohnsitz, indem er sich nun die gewünschte naturverbundene Einsamkeit zur tragischen Entfremdung und Verzweiflung wandelt. Der Selbstmord geschieht in diesem Kontext. Ja, er wird bewirkt durch die menschliche Natur. Goethe zeigt mit Werther die Grenzen einer Idylle an und den Moment des radikalen Umschlags in ein tragisches Geschehen. Und die Linie zwischen einem draußen außerhalb des Hauses, der Natur, und einem drinnen innerhalb der menschlichen Gesellschaft ist oder scheint zunächst klar gezogen. Im Haus trifft sich die Familie um den Küchentisch oder im Wohnraum. Dort wird zum Beispiel ein Ball inszeniert. Außerhalb des Hauses ist man allein. Werthers Zuneigung zu einer verlobten oder gar verheirateten Frau mochte in dieser Zeit vielleicht bereits als Inhalt eines Romans genügen, bei dem es vielleicht auch die Hoffnung eines möglichen Happy Ends geben könnte. Etwa den Auftritt einer zweiten, noch geeigneteren Frau, nennen wir sie Lotte II. Aber es ist Werthers Tod, der Werthers Leben in jene sensationsträchtige Erzählung verwandelt, die eifrig diskutiert, nachgeahmt, sogar nachgelebt wurde. Zeitgenössische Leser und Leserinnen sahen Werther als einen modernen Mann ein deutsches Äquivalent des Man of Feeling, wie Henry Mackenzie den Titelhelden seines 1771 erschienenen sentimentalischen Romans beschrieb. Und Werthers Kleidung, wie seine emotionale Sprache, wurden Mode. Goethe schrieb nicht nur einen Roman, er verursachte ein Werther-Fieber. Damit unterschied sich das Lesepublikum allerdings auch von dem Romanhelden selbst, den es doch so bewundern wollte. Dieser zeigte nämlich kein Interesse an Massenbewegung oder Kleidungstrends. Werther verstand sein Leben als einzigartig. So war er von Anfang an, noch bevor er das Objekt seiner unglücklichen Liebe treffen sollte, daran interessiert, eine Umgebung und einen Wohnort zu finden, die seiner Empfindsamkeit und seinem einzigartigen Charakter entsprach. Er wandte sich vom Hof und der Stadt ab und suchte stattdessen die Natur auf, denn als solche verstand er eine Landschaft, die kaum Bearbeitung durch menschliche Hand zeigen sollte. Dort würde er zu sich selbst kommen können, unbeeinflusst irgendeines sozialen Bereiches. Eine solche Landschaft versprach das Ungekünstelte im Gegensatz zur sozialen Architektur und die Abwehr einer Standesgesellschaft, durch die gerade ein neuer Stand, nämlich das Bürgertum, im 18. Jahrhundert entstehen und sich definieren sollte. Es entsprach dabei der neuen Erfindung des modernen Individuums. Und wir von uns, die der Sommerschule hier angehören, sollten uns überlegen, wie die Definition dieses neuen Individuums mit dem Begriff von Weltliteratur zusammenhängt. Es ist im Garten, der Werther zu sich selbst finden kann, und sein Garten ist der Höhepunkt eines neu geschaffenen Bereichs des Privaten. Dieses Private zeigt sich nicht im Haus und bei der Familie, sondern nur bei sich selbst und im vertraulichen Briefgespräch mit dem unsichtbaren, fernen Freund. Und Sie wissen, Briefgespräche sind Literatur. Denn wenn die ersehnte natürliche Landschaft vielleicht nicht mehr existieren konnte, wenn auch jede bereits entdeckte Landschaft bereits Zeichen der menschlichen Wirtschaft und Veränderung zeigen musste, so gab es doch einen Ausweg. Man konnte sich die ersehnte Natur als Garten erschaffen. Diese Natur ist dabei weniger der Rückschritt zu einem Urstadium von Berg und Tal als die zukünftige Erfüllung einer Vorstellung. Natur ist immer Simulacrum von der Natur. Zu der Zeit der Abfassung der Leiden des jungen Werthers hatte Goethe bereits das erste von mehreren Büchern des Autors Christian Kai Lorenz Hirschfeld gelesen, das sich auf die Beschreibung und auch Schöpfung einer solchen natürlichen Natur konzentrierte. Es trug den Titel Landleben und erschien 1764. Hirschfelds späteres mehrbändiges Werk Theorie der Gartenkunst von 1775 sollte den Autor, einem Professor der Philosophie in Kiel, zu den einflussreichsten Schriftstellern machen, die sich mit der Kultur und Kultivierung von Gärten beschäftigten. Dass die Beschäftigung mit Gärten auch ein ethisches Ziel hatte, geht ebenfalls aus Hirschfelds Gesamtövre hervor. Denn er verband seine Beschäftigung mit Gärten mit Abhandlung zur Moral, eine Studie zur heroischen Tugend und auch ein Buch zur Gastfreundschaft. Hirschfeld sah den Garten als ein pädagogisches Feld zur persönlichen Erziehung wie der des gesellschaftlichen Umgangs. Goethes Lektüre des Landlebens hinterlässt nun in den Landschaftsbeschreibungen seines Romans Spuren. Auch hier geht es um ethische Fragen, die sich aber besonders auf die Entscheidung eines Einzelnen beschränken, der sich letztendlich von der Welt fernhalten möchte. Und ebenso wie Werther versucht, der Welt zu entfliehen und sich auf seine Gefühle zu konzentrieren, so beschreibt Goethe eine Natur, die gerade mit derjenigen korrespondiert, die Hirschfeld mit einem empfindungsreichen Geisteszustand in Korrespondenz bringt. Dies wird bereits zu Beginn des Romans deutlich. Kurz nachdem Werther seinen neuen Wohnort erreicht und in dem zweiten Brief an Wilhelm, den er im Frühling am 10. Mai schreibt, entdeckt er Bekanntes in der doch so neuen Umgebung. Der Briefautor beschreibt die ihm umgebende Landschaft und verwandelt eine einfache Wiese in einen eigenständigen Kosmos. Die Wiese wird zur Welt. Werther erkennt aber auch, wie schwierig es ist, das, was er sieht, in ein angemessenes Bild zu fassen. Gerade in solchen Augenblicken der Betrachtung versagen seine künstlerischen Fähigkeiten und Sprache muss das Bild vermitteln, das seine Erfahrung wiedergeben soll. Ich zitiere aus Werther. Ich könnte jetzt nicht zeichnen, schreibt er, nicht einen Strich und bin nie ein größerer Maler gewesen als in diesen Augenblicken. Wenn das liebe Tal um mich dampft und die hohe Sonne an der Oberfläche der undurchdringlichen Finsternis meines Waldes ruht und nur einzelne Strahlen sich in das innere Heiligtum stehlen, ich dann im hohen Grase am fallenden Bache liege und näher an der Erde tausend mannigfaltige Gräschen mir merkwürdig werden. Meine Damen und Herren, das ist immer noch ein Satz für diejenigen in der internationalen Sommerschule, die für die Deutsch nicht erste Sprache ist. Sie erkennen sofort, das Verb kommt zwei Seiten weiter. Wenn ich das Wimmeln der kleinen Welt zwischen Halmen, die unzähligen, unergründlichen Gestalten der Würmchen, der Mückchen näher an mein Herz fühle und fühle die Gegenwart des Allmächtigen, der uns nach seinem Bilde schuf, das Wehen des Alliebenden, der uns in ewiger Wonne schwebend trägt und erhält, mein Freund, wenn's dann um meine Augen dämmert und die Welt um mich her und der Himmel ganz in meiner Seele ruhen, wie die Gestalten einer Geliebten, dann sehne ich mich oft und denke, ach, könntest du das wieder ausdrücken? Könntest du dem Papiere das einhauchen, was so voll, so warm in dir lebt, dass es würde der Spiegel deiner Seele, wie deine Seele ist der Spiegel des unendlichen Gottes, mein Freund, aber ich gehe darüber zugrunde. Ich erliege unter der Gewalt der Herrlichkeit dieser Erscheinung. Jetzt ist der Satz zu Ende. Werthers Beschreibung seines pastoralen Paradieses erwähnt sowohl die kleinsten Kreaturen in seiner unmittelbaren Nähe wie den allmächtigen Gott in weiter Ferne. Aber mit dieser letzten Geste weist er auch auf eine teleskopische Perspektive. Er sieht die Natur wie unter einem Vergrößerungsglas. Diese Landschaftsbeschreibung bereitet Werther und seine Leser darauf vor, einer Frau und Geliebten zu begegnen, die eine ebenso fromme Einfachheit repräsentieren kann. Und tatsächlich trifft er bald auf Lotte in einer Szene, die zunächst alltäglich erscheint. Werther sieht, wie Lotte Brot schneidet und es ihren Geschwistern als ein neues heiliges Abendmahl offeriert. Auch dies ist ein Bild, das Werther wie das der Wiese malen will. Der Schritt von der Beschreibung einer Landschaft der Mutter Natur zu der einer mütterlich Nahrung gebenden Mädchens ist nicht nur gegeben, er ist, so Goethe, natürlich. Werther ist nicht der Einzige, der nach dem künstlerischen Bild in der lebenden Natur suchte. Auch seinem Autor Goethe verlangte es nach der pastoralen Umgebung. So war es an ihm, Werthers Sprachbilder wiederum in aktuelle Pflanzen und Erde zu übersetzen. 1775, ein Jahr nach der Veröffentlichung seines Romans, folgte Goethe der Einladung des Jungherzogs Karl August von Sachsen-Weimar und besuchte ihn in der Hauptstadt seines kleinen Fürstentums. Der Besuch dieses fremden Ortes sollte für Goethe ein Leben lang währen. Weimar war, und entschuldigen Sie bitte wegen der Sommerschule im nächsten Jahr, ein provinzieller Ort, besonders verglichen mit der freien Reichsstadt Frankfurt, Goethes Geburtsort. Die Mutter des Herzogs, die Herzogin Anna Amalia, hatte bereits versucht, die kulturelle Bedeutung Weimars durch einen Musenhof zu fördern, in dem sich Dichter und Musiker wie auch die Hofgesellschaft trafen. Karl August wollte ihrem Beispiel folgen und der neuerdings berühmte Goethe sollte ihm helfen, Weimar in ein Zentrum der Künste zu verwandeln. Jenem Goethe aber zog es bald nach seiner Ankunft außerhalb der Stadt. Und als der Herzog hörte, dass ihm dort ein Garten gefiel, verhandelte er mit dem Besitzer und half Goethe, mehr oder weniger heimlich, den Besitz zu kaufen. Im April 1776 wurde das sogenannte Gartenhaus mit seinem anschließenden Garten, das sich in einem Tal an der Ilm befand, Goethes erster Grundbesitz. Es verwandelte den bürgerlichen Rechtsanwalt und Dichter in einen Bewohner eines feudalen Kleinstaates. Goethe begann, das vernachlässigte Gartenhaus zu restaurieren und entwarf einen Plan für den Garten, zeichnete Skizzen und Pläne. Seine Briefe aus dieser Zeit bilden wiederum ein Echo zu Hirschfelds Landleben wie auch zu den Betrachtungen seines Wärters. Überlegen Sie sich einmal, jemand liest das Landleben, schreibt einen Roman, in dem er es zitiert und geht hinaus und baut sich einen Garten danach. So schreibt er 1776 ebenfalls im Mai an Auguste Gräfin zu Stolberg, der jüngeren Schwester seines Freundes Fritz, die zu diesem Zeitpunkt weit entfernt von Weimar in Uetersen weilte und daher für ihn unsichtbar war, und er kannte sie nicht einmal persönlich, das Folgende, ich zitiere Goethe aus einem Brief, nicht Werther. Hab ein liebes Gärtlein vom Tore an der Ilm, schöne Wiesen in einem Tale, ist ein altes Hauschen drin, das ich mir reparieren lasse. Alles blüht, alle Vögel singen. 12 Uhr in meinem Garten. Da lasse ich mir von den Vögeln was vorsingen und zeichne Rasenbänke, die ich will anlegen lassen, damit Ruhe über meine Seele komme und ich wieder von vorne mög anfangen zu tragen und zu leiden. Es geht gegen 11, ich habe noch gesessen in meinem englischen Garten gezeichnet. Es ist eine herrliche Empfindung da Hause, im Feld allein zu sitzen. Morgen früh, wie schön, alles ist so still. Meine Damen und Herren, die deutsche Literatur beginnt im englischen Garten. Auch hier ist von keiner Gesellschaft die Rede, nur von Goethes Einsamkeit mit und in der Natur. Die von ihm bestellten Arbeiter verwandeln den Garten nach den Zeichnungen Goethes. Dieser importierte Pflanzen, baute Zäune, setzte Gartenornamente. In den frühen Briefen beschreibt Goethe seinen Wohnsitz als einen Garten mit einem Haus und nicht als einen Wohnsitz, der einen Garten zu eigen hätte. Reiche Bürger hatten häufig einen Garten außerhalb ihres Wohnhauses in der Stadt oder auch außerhalb der Stadtmauern. Aber Weimar war keine Metropole, welche die Bewohner reizte, am Wochenende ins Grüne zu ziehen. Noch war Goethes Gartenhaus ein zweiter Wohnsitz. Er entschied sich dafür, in einem Garten zu wohnen und wies damit das Stadtleben deutlich zurück. Dabei verwandelte sich Goethes Ort der Reflexion zu einem der Weimarer Pilgerschaft. Die Gesellschaft nämlich blieb ihm nicht fern. Ihre Vertreter besuchten Goethe, wenn nun allein und nun nicht per Kutsche, sondern zu Pferde. Statt großer Gesellschaften gab es hier scheinbar vertraute Gespräche. Und selbst der Herzog ritt in einfacher Kleidung dorthin. Goethe setzte unter einem Bild seines Gartenhauses, das er zeichnete, das folgende Gedicht. Ich zitiere es, aber es macht noch nicht ganz die Größe von Goethes Lyrik deutlich. Übermütig sieht's nicht aus, hohes Dach und niedres Haus. Allen, die da selbst verkehrt, ward ein guter Mut beschert. Schlanker Bäume, grüner Flor, selbst gepflanzter wuchs empor. Geistig ging zugleich all dort, schaffen, hegen, wachsen fort. Auch das ist Goethe. Dass sein Haus nicht immer leicht zu erreichen war, galt für ihn als Vorteil. Es gab enge Pfade von der Stadt dorthin und man musste die Ilm, den Fluss, überqueren. Sie wurden nass, wenn sie zu Goethe wollten. Doch für diesen war das Wohnen im Garten Teil eines neuen Lebensplans. So schrieb er an Stolberg, ich zitiere, ich sagte immer in meiner Jugend zu mir, da so viele tausend Empfindungen das schwankende Ding bestürmen, was das Schicksal mit mir will, dass es mich durch all die Schulen gehen lässt. Es hat gewiss vor, mich dahin zu stellen, wo mich die gewöhnlichen Qualen der Menschheit gar nicht mehr anfechten müssen. Und jetzt noch sehe ich an den Vorbereitungen das an. Ich habe das ausgestrichen, weil es dunkel und unbestimmt gesagt wurde. Teil 2. Die Geburt des Soziallebens aus der Erfahrung des tragischen Todes. Goethes Werther wurde zu seiner Zeit jedoch wohl weniger als ein Gartenbuch rezipiert, das zur Nachahmung anleiten sollte, als ein Roman über eine unglückliche Liebe. Zeitungen berichteten über Leser, die über eine unerwiderte Liebe klagten und Selbstmord begehen wollten oder begingen. Im Januar des Jahres 1778 wurde auch Goethe Zeuge dieser besonderen Rezeption seines Buches. Christel von Laßberg, eine junge Dame am Hof des Herzogs von Weimar, beging Selbstmord, indem sie sich nahe des goethischen Gartenhauses in der Ilm umbrachte, in die Ilm ging und sich dort ertränkte. Wenn Sie im nächsten Jahr in Weimar sind, es ist eine ganz erstaunliche Tatsache, sich in der Ilm zu ertränken. Es ist ein relativ niedriger Fluss, aber Sie werden gleich sehen, wie sie es gemacht hat. Gerüchte halbe, wir müssen es glauben, beschwerte sie ihren Körper mit einer Kopie von Goethes Roman, den sie in ihrer Tasche trug. Werther und sein Romanheld begleiteten sie in den Tod. So war es ironischerweise gerade Goethes Wunsch nach Abstand von der Gesellschaft und nach einer Verbundenheit mit der Natur, die ihm dieses Ereignis nahebrachte. Goethe kannte Laßberg flüchtig und er war erschüttert über die Tragödie eines Lebens, das so früh ein Ende finden sollte. Er entschloss sich nun, der jungen Frau am Fluss ein Denkmal zu setzen. Die Landschaft nahe des goethischen Hauses bestand aus Felsen und Stein. Auf der Uferseite gegenüber von seinem Haus, auf einem bisweilen überfluteten Gebiet, setzte er eine Treppe aus dem örtlichen natürlichen Material, die wiederum in eine Öffnung, eine Art Tor, münden sollte. Man konnte nun die Treppe erklimmen und von dort aus nach unten schauen, daher den Ort betrachten, an dem Laßberg ertrunken war. Wiederum war Goethe weit davon entfernt, Laßbergs Selbstmord zu verurteilen. Es ging ihm lediglich darum, an den Tod der jungen Frau zu erinnern. Anders als für den fiktiven Werther war das Denkmal nun kein Roman und schien nicht einmal eine konkrete Materialität zu besitzen. Denn eigentlich war nicht der steinerne Bau das Denkmal, sondern das Bild, das sich dem Betrachter von der Plattform der Treppen aus eröffnen sollte. Dieses Bild nun stand nicht fest, es war veränderlich. Jeder Treppenabsatz, jedes Wetter, jede Jahreszeit bot eine neue Sichtweise und eine neue Sichtachse. Einmal oben auf den Höhepunkt der Treppe angelangt, konnte der Betrachter hinuntersehen und in dieser Landschaft Tod und Natur als das Erhabene erfahren. Goethes Denkmal war nichts anderes als die Möglichkeit einer besonderen Wahrnehmung von Natur. Das Denkmal machte einen großen Eindruck auf Besucher, welche die Stiegen erklommen, hinunterblickten und bisweilen dann, wie eifrig beschrieben wurde, in Tränen ausbrechen mussten. Aber während Goethes Buch von Männern wie von Frauen gelesen wurde und besonders Männer nach der Lektüre ihre empfindsame Werther-Seite zeigen wollten, war die Wirkung des Denkmals nun geradezu für Frauen gefährlich. Frauen wurden öffentlich in Weimar gewarnt, diesen Ort an der Ilm aufzusuchen. Sie wurden angehalten, die Stiege nicht ohne Begleitung zu erklimmen. Suchte Werther in seinem Garten die Einsamkeit, so war die Ilmlandschaft nun für die einsame Frau besonders gefährlich. Die gesteigerte Empfindsamkeit, die sich besonders bei Frauen bemerkbar machte, wir wissen das, war eine Wirkung, die der Kontrolle bedurfte, und diese war durch einen männlichen Schutz gegeben, welcher von den von der Natur und dem Ort hervorgerufenen Erinnerungen ablenken sollte. Im Roman beging Werther Selbstmord und ihm folgten unglückliche Liebhaber nach der Lektüre des Buches mit gleicher Tat. Hinsichtlich des Denkmals in der Ilmlandschaft waren nun aber besonders die Frauen gefährdet, die mit dem armen Hoffräulein fühlten, sich mit diesem identifizierten und als Konsequenz ins Wasser gehen wollten. Das Wasser vergossener Tränen versprach eine gefährliche Nähe zu den Wassern der Ilm. Mit der Errichtung des Denkmals beging allerdings auch Goethe eine Transgression, wenn auch nicht die vom Leben in den Tod. Er setzte nicht nur seiner Autorschaft eines Textes oder ein Landschaftsmonument. Er schritt auch von seinem Garten, von seiner Grundstückslinie hinaus, in eine unbewohnte Gegend, die ihm gar nicht gehörte. Dies war nämlich nun nicht mehr sein privater Garten, sondern das Flutland zwischen Ilm und Felsen, eine Gegend, die dem Herzogtum gehörte und damit Karl August. Mit der Errichtung des Denkmals für Lassberg befand sich Goethe auf fremden und öffentlichen Besitz. Er wurde sozusagen zu einem öffentlichen Autor. Und es wurde zum ersten Schritt seiner bald geplanten Verwandlung einer Flussgegend in einen Landschaftsgarten an der Ilm. Weil es als Bedürfnis eines Rückzugs in die Natur begann, wurde nun zu einem öffentlichen Projekt, das vom Herzogtum getragen werden sollte. Dieser Landschaftsgarten, der sogenannte Ilmpark, der durch Goethes Expansionsbedürfnis entstand und über seinen privaten Garten hinaus entwickelt wurde, erhielt nach diesem ersten Denkmal bald weitere Gartenmonumente und unter anderem in Stein gehauene Texte seiner Werke. Denken Sie mal einen Augenblick darüber nach. Das Werk eines Autors ist nicht nur ein Buch, sondern Zitate und Texte, die ich in die Landschaft setze. Enthielt das Gartenhaus einen Schreibtisch, an dem Goethe seine Schriften verfassen konnte, so wurde jetzt die Natur nicht nur verplant, sondern auch verschriftlicht. Er hielt Sprüche und Verse als Wegzeichen und verwandelte sich in ein offenes Buch. Und auch in diesem Park wurde 1778 ein Haus für einen einsamen Bewohner errichtet, benannt Haus eines Eremiten. Es sollte diesmal aber nicht Goethes eigenen Rückzug aus der Gesellschaft symbolisieren, sondern war für das Herzogspaar selbst gedacht und hatte daher genau das umgekehrte Ziel. Es stand zumeist leer, aber wurde dann wiederum als Raum und Kulisse für Festivitäten verwendet. Das Eremitenhaus wurde durch eine permanente Struktur ersetzt, das sogenannte Luisenkloster, das diesmal nicht für eine Naturreligion verpflichteten Mann bestimmt war, sondern nach der Frau Karl August, der Herzogin Luise, benannt wurde. Dieses Kloster war wiederum nur scheinbar der Kontemplation gewidmet. Es wurde vielmehr zu einer Bühne für Überraschungsfeste und theatralische Produktionen. Es bot darüber hinaus den Rahmen für die nun neu gestaltete Landschaft. Hier sollte der Besucher durch unerwartete Aussichten, wie durch eine umgeleitete Quelle, überrascht und erfreut werden. Die Natur war jetzt nicht nur Simulacrum der Natur, sie wurde zu einem Erlebnisraum und zu einer Theaterkulisse. Goethe war nicht zu halten. Er entwarf weitere Pfade, pflanzte Pflanzungen und architektonische Strukturen, die in der Ebene aufgestellt werden sollten. Er entwickelte eine Parklandschaft, die bis ins Zentrum der Stadt hineinreichen sollte. Wenn Sie nach Weimar gehen, es ist nicht nur Goethes Haus, es ist die Landschaft, die Goethes Werk ist. Und damit schuf diese Landschaft gerade jene Verbindung wieder, die Goethe in seinem ersten Umzug und seinem Einzug in ein einsames Gartenhaus zu trennen dachte. Es war dieser Park, der Goethe und seinen Wohnsitz wieder in ein herzogliches Weimar integrieren konnte. Aber auch jener Ort, Weimar, wurde verändert. Die Befestigungen des Schlosses wurden abgetragen und umgebaut, die Gräber entwässert und die direkte Umgebung des Schlosses in den Park eingegliedert und sozusagen naturalisiert. Wenn Sie eine handfeste Resultat der Rezeption von Werther haben wollen, hier ist er. Damit entstand nicht nur eine landschaftliche Verbindung vom Gartenhaus zum Ort, sondern auch von Goethes Wohnsitz zum Schloss des Herzogs. Der Park wurde damit zu einem kultivierten Zwischenbereich, der die Beziehung zwischen politischem Herrscher und seinem liebsten Dichter in Wiesen, Bäumen und Wegen Ausdruck geben konnte. Bereits 1776, in dem Jahr, in dem er von seinem Gartenhaus Besitz nahm, besuchte Goethe das Gartenreich des Prinzen Leopold Friedrich Frank von Anhalt-Dessau in Wörlitz zum ersten Mal. Dort holte er sich praktische Anregungen, sah einen der bekanntesten Landschaftsgärten im englischen Stil, die auf dem Kontinent errichtet wurden. Wörlitz war bewusst als ein aufgeklärtes und aufklärerisches Unternehmen geplant, als ein Garten, der die Natur in seiner pittoresken Form nahe kommen sollte und in künstlich geometrisch getrimmten Büschen, Labyrinthen, Fontänen eines französischen Parks widersprach. Wörlitz war Natur, aber eine bessere Natur. Darüber hinaus war Wörlitz als eine Art demokratisches Projekt geplant. Es stand allen Bewohnern Anhalt-Dessaus offen. Ob nicht aristokratische Bürger allerdings ein Interesse an einem Park zeigten, ob sie die Verkehrsmittel besaßen, zu ihm zu reisen, ob sie die Zeit hatten, sich dort zu ergehen, das waren andere Fragen. Goethe wurde in Wörlitz zum Schüler. Er lernte Gärtnern. Er studierte die Kultivierung von Bäumen und Pflanzen und Landschaftsdesign und wandte das dort Gelernte wie das angelesene Wissen, Hirschfeld, in Weimar an, um mit dem Herzog Karl August den Ilmpark zu planen und zu verwirklichen. Pflanzen wurden nun nach Weimar eingeführt und es bestand auch ein materieller Austausch zwischen den Fürstentümern von Weimar und Anhalt, um die individuellen Gärten zu fördern. Selbst nachdem sich Goethes Interesse an der praktischen Gartenarbeit zur Jahrhundertwende hin verringerte, fuhr der Herzog fort, Weimar in sein eigenes Gartenreich zu verwandeln. Weimar als der Herzog als Nachfolger von Goethe. Im Zuge dieses Prozesses wurde der englische Landschaftsgarten, der bereits durch Anhalt-Dessau in Wörlitz einer lokalen Umgebung und einem lokalen Klima angepasst wurde, weiter verfeinert. Und im Gegensatz zu Wörlitz beruhte der Weimarer Garten auch deutlicher auf den örtlich gegebenen Baum- und Pflanzenbestand. Er wollte lokal und damit national sein. Sie sehen, wie das Nationale hier sehr merkwürdig entsteht. Er wies weniger Gebäude auf und wollte damit auch natürlicher erscheinen. Und mehr noch als Wörlitz war dieser Garten, der gleich vom Zentrum Weimars hinausführte, für ein allgemeines Publikum erreichbar und allen Besuchern offen. Eine solche deutsche Interpretation eines Landschaftsgartens schuf damit einen Raum, in dem Klassendifferenzen zumindest theoretisch negiert werden sollten. Fand in Frankreich 1789 eine Revolution statt, welche den Adel um seine politische Macht und seinem Reichtum bringen sollte und auf die Gleichheit aller Bürger berief, so schuf Weimar, wie Wörlitz vorher, einen limitierten Raum sozialer Utopie. Die Verhältnisse im Schloss blieben erhalten. Der Garten allerdings öffnete sich dem Volk und konnte dies noch besser verwirklichen als Wörlitz, dessen größere Entfernung zu Dessau die Anzahl der Besucher limitierte. Für dessen Attraktionen, das Wörlitzer Eremitenhaus oder die Synagoge dort, suchte der Fürst immer wieder Angestellte als Statisten. In Weimar mittlerweile verwandelte sich der private Hortus Conclusus in einen gesellschaftlichen Treffpunkt und Unterhaltungsbereich, die Wehmut der ersten Trauer in eine angenehme melancholische Stimmung. Die Bauten, die sich im Park befanden, feierten ein Dichter, bedachten ein verstorbenes Hoffräulein, feierten die Jahrestage der Herzog. Dabei gab es im Park eine umgekehrte Kleiderordnung als bei Hofe, denn er wurde zu einem alternativen Bereich. Das Herzogpaar übte sich dort, wie einst Marie Antoinette in Versailles, in simplen Kleidung anlässlich pastoraler Feier wie auch aufwendig theatralischer Kostümierung. Ich komme zum Teil 3, den Sie immer erwarten, glaube ich, nämlich der Garten kehrt in die Literatur zurück. So wurde der private Garten zum öffentlichen Park und wiederum zum privaten Pläsier. diesmal allerdings für Personen, die einen öffentlichen Status hatten. Wem gehörte der Ilmpark denn nun eigentlich? Goethe, der ihn schuf, dem Herzog, dem gehörte, dem Volk, das sich dort ergehen konnte. Wo endete der private Dichtergarten und wo begann der öffentliche Raum? Indem Goethe aus seinem Gartenhaus heraustrat und die Ilm überquerte, entstand nicht nur die Transformation eines Landstriches in einen Garten und in einen Landschaftspark. Die Transgression bedeutete ebenfalls Einengung und Beschränkung. Mit der Erfindung des Landschaftsgartens musste Goethe nun einen Zaun um seinen Gartenhaus bauen. Eine Grenze setzen zwischen seinem Eigentum, das doch eigentlich nicht sein Eigentum war, sondern mit dem Geld des Herzogs erworben wurde, und dem Eigentum des Herzogs, das eigentlich sein Werk war, aber nun öffentlich begehbar wurde. Das Land des Herzogs wurde wiederum erst durch Goethe-Pläne kultiviert, durch eine Autorschaft, die keinen Besitz bedeuten konnte. Der private Bereich und die öffentliche Welt wurden voneinander getrennt, nur um durch die Gartenpläne des Park und in eine Extension des Dichtergartens zu verwandeln. Goethe, von Karl August nach Weimar geladen, definierte seine Berufung als die eines Ministers, der über die Macht verfügte, eine Landschaft und damit auch das geografische Gebiet von Weimar als Staat zu gestalten. Das Lehrbuch für diese Aufgabe war ein Gartenbuch, aber auch ein Roman, Werther. Roman wie Gartenplan wurden wiederum durch die Erfahrung eines Selbstmordes getragen, der die Kreativität einer erschaffenen Natur als eine Trauerarbeit verstehen muss. Als sich der Park erweiterte, verließ Goethe sein Gartenhaus und zog wieder in die Stadt. Doch bevor Goethe dies tat, entwarf er einen anderen literarischen Text, der sich implizit auf seinen Werther, auf die Erfahrung des Lassbergschen Selbstmords, auf seine Kreation des Ilmparks beziehen sollte. Dieser Text, ein Drama, nähert sich nun der männlichen Empfindsamkeit, der unerwiderten Liebe, der idyllischen Gartenumgebung auf eine andere Weise, als eine Art ernstzunehmende Parodie. Es ist ein Stück, das Goethe zu einem Geburtstag der Herzogin Luise verfasste und das gerade in dem von ihm für Festaufführung gestalteten Teil des Gartens am Luisenkloster verfasst war. Es ist das 1777 entstandene und im Januar 1778 uraufgeführte Stück Triumph der Empfindsamkeit, das von Goethe als eine dramatische Grille beschrieben wurde. Grille, meine Damen und Herren, hat eine doppelte Bedeutung. Nicht nur eine literarische, auch eine tierische. Wir haben hier jemanden, der darüber arbeitet. Der Triumph der Empfindsamkeit handelt von einem königlichen Paar, das sich gefühlsmäßig voneinander entfremdet hatte. Die Königin Mandandane, bitte beachten Sie, wie die neue deutsche Literatur sich an richtig deutschen Namen festhält. Die Königin Mandandane verliebt sich in den schönen Prinzen Oronaro, der die Verkörperung absoluter Empfindsamkeit ist, und will diese mit eigener Sensibilität nacheifern, während dem König Andrason all diese Empfindsamkeit unverständlich erscheint. Als Oronaro einer Einladung an den Königshof folgt, ähnelt sein Besuch einer elaboraten Prozession. So betrachten die Hoffräulein der Königin erstaunt den reisenden Besitz des Prinzen, und ich lese jetzt Goethes Regieanweisung für das Drama in Klammern. Es lässt sich ein lebhafter Marsch hören und es kommt ein Zug, Merculo voraus, der Oberste, die Wache, sodann die Trabanten, welche Kasten von verschiedener Größe tragen. 4 Mohren, die eine Laube bringen. Auch Mohren sind wichtig für Nationalliteraturen. Und Gefolge, sie umgehen das Theater. Die Kästen werden auf beiden Seiten, die Laube in den Grund und ein großer Kasten auf die Laube gesetzt. Die stummen Personen gehen alle ab und der Marsch hört auf. Es ist gerade die Natur, deren, ich zitiere, zärtlichen Umgang er seiner eigenen empfindsamen Natur zufolge über alle schätzt, die diesen Umzug oder diese Prozession veranlasst. Um seine empfindsamen Nerven zu schonen, seine Gesundheit nicht zu gefährden und sich der Kontemplation der Natur nicht stören zu lassen, möchte dieser Prinz die Feuchtigkeit der Abend- und Morgenluft, den Duft des Mooses, die Ameisen und Spinnen und die Mücken des wärmsten Mondnächte vermeiden. Die Lösung scheint einfach genug und eine Kur besonderer Art. Der Prinz, ich zitiere wieder Goethe, der seinen Genuss weder verschoben noch unterbrochen haben will, hatte inzwischen den Schluss gefasst, durch tüchtige Künstler sich eine Welt in der Stube zu schaffen. Sein Schloss ist daher auf die angenehmste Weise ausgeziert, sein Zimmer gleichen Lauben, seine Seele Wäldern, seine Kabinette Grotten, so schön und schöner noch als die Natur und dabei alle Bequemlichkeiten, die Stahlfedern und Ressorts nur geben können. Wir stellen Literatur her, meine Damen und Herren. Der Prinz erschafft sich, setzt sich seinen eigenen Gartenraum. Ein Directeur de la Nature, dazu braucht es einen französischen Titel, an französischen Empfindungen geschult, hat eine portable, ich zitiere, Reisenatur geschafft, die in Kisten und Kasten verpackt mitgenommen werden konnte und ein augenblickliches Naturerlebnis im geschlossenen Raum ermöglichen soll. Kisten und Kasten enthalten daher nicht die Kleidung des Prinzen, sondern Kulissen besonderer Art, Rasenbänke, Gebüsche, Wälder, deren Künstlichkeit übersehen werden soll, deren Qualität aber das Vorbild übertrifft. Denn in diesem Innenraum kreierte Natur verzichtet auf Störungen wie Unwetter oder Mücken. Diese Natur konnte sich auf den Effekt konzentrieren und selbst auf das, was kaum materiell nachzuvollziehen scheint und in den Kisten enthalten war, nämlich ein Vogelsingen, der Klang der Wasserfälle, Mondschein. Für die Aufführung des Stückes sorgte Goethes technische Berater, besonders Johann Martin Miedig, der Klappkulissen und mechanische Wunderwerke schuf, Lichter und akustisches Rauschen für das Stück herstellen sollte. Diese Natur, meine Damen und Herren, war eine sehr, sehr teure Angelegenheit. Schuf Goethe mit seinem Gartenhaus und dem Ilmpark Denkmäler für seinen Wärter, so war sein Prinz nun eine Parodie des Landschaftsgärtners als Vertreter einer Empfindsamkeit verpflichteten Naturbewunderung und Gartenwahns. Aber damit setzte Goethe der Rezeption seines eigenen Werkes noch kein Ende. Eine der prinzlichen Kisten enthielt eine weitere Besonderheit. Die Hoffräulein der Königin, die neugierig in das für den Gast vorbereitete Zimmer spähten, entdeckten dort die Gestalt einer maskierten Frau, die im Raum in einer dort errichteten Laube platziert war. Sie war als Geliebte des Prinzen versteckt mitgereist. Aber als die Hoffräulein die stille, stumme Frau in der Laube länger betrachteten, schien sie nicht von Leben erfüllt. Sie war nichts anderes als eine tote Puppe, eine, ich zitiere, ausgestopfte Nebenbuhlerin, welche die Kleider der Königin trug. Jene Königin schien für den Prinzen für den weltlichen Bereich der Mücken zu gehören, die Puppe jedoch zu dem der perfekten künstlichen Natur. Bald zeigte sich die kostümierte Puppe allerdings nicht nur als Dekorationskulisse, sie verwandelte sich selbst in eine Akteurin, selbst in ihrer passiven Gestalt. denn nicht nur ihre bloße Anwesenheit war wichtig. Die Hoffräulein, welche die vermeintliche Rivalin des Königin als Puppen entlarven, machten sich nun über die Kunstfigur her. Ebenso wie der Prinz und seine Helfer zuvor Kisten und Kasten geöffnet hatten, um sich mit der künstlichen Natur umgeben zu können, öffneten die Hoffräulein nun die ausgestopfte Nebenbuhlerin, um im Körper der Puppe nicht nur Heckerling, getrocknetes Gras, sondern auch Bücher zu entdecken. Neben und im toten Gras finden sich dort von Dichter verfasste Werke. Wir kommen zur Weltliteratur. Und bei diesen Büchern handelt es sich um den Kanon der europäischen empfindsamen Literatur. Gerade die Bibliothek, die der Prinz verinnerlicht zu haben schien und fortwährend zitieren mochte, wurde hier zum Innenleben einer künstlichen Frau. Die Bücher und Schriften wurden wörtlich verkörpert. Darunter entlarvt der Körper Friedrich Heinrich Jacobis aus Eduard Alvils Papieren, Johann Martin Millers Siegwart, Rousseaus Nouvelle Heloise, keineswegs nur deutsche Literatur, wie wir sie kennen, allerdings hier in deutscher Übersetzung. Ein Buch Wielands war angeblich ebenfalls in diesem Heckerling in der Puppe enthalten und der Autor, der bei der Aufführung anwesend war, verließ bei der Szene, als sein Buch aus der Puppe hervorgebracht wurde, den Saal und schloss laut die Türe. Goethe schonte sich jedoch nicht selbst dabei. Auch sein Werther war hier zu entdecken. Das Buch befand sich nun nicht mehr in der Kleidertasche eines Hoffreundleins versteckt, das sich damit umbringen sollte, sondern im Körper einer Puppe, der sich den Hoffräulein eröffnen sollte. Die Entlarvung der heimlichen Geliebte als Puppe bildet einen Wendepunkt des Dramas. Die Königin Mandandane, über die Puppe informiert, möchte nicht mit ihr um die Gunst des Prinzen konkurrieren und weiß sich nun von ihrer Empfindsamkeit geheilt. Sie versöhnt sich mit dem König. Der Prinz aber erfährt das wahre Glücksgefühl nur mit seiner Puppe, der geflickten Braut, der, die mit Büchern gefüllt ist, der als solche bezeichnet immer schon etwas Reparables und Sekundäres zukommt. Empfindsamkeit gedeiht vor allem in einer künstlich gestalteten Natur, die Grenzen zwischen dieser und einer wenigen idealen Welt sind deutlich aufgezeichnet. Mit diesem Stück erst nahm Goethe auch von seinem Werther Abschied. Aus der Flucht in die Einsamkeit wird die Kritik an der Ungeselligkeit. Gero von Wilpert, ein Literaturwissenschaftler, den Sie sonst nicht lesen müssen, deutet den Triumph der Empfindsamkeit als ein sogenanntes Schwellendrama, das bereits auf eine neue klassische Ästhetik vorausweist. Aber trotz seiner Inszenierung einer portablen Natur im Triumph der Empfindsamkeit blieb Goethe auch in Zukunft dem Landschaftsgarten nicht fern. Der Park als verbesserte Natur erscheint auch in seinen späteren Werken und bildet dort oft einen Ort der Todesnähe. So ist sie auch im 1809 erschienenen Roman Die Wahlverwandtschaften als ein Garten weitgehend Handlungskulisse. Charlotte in diesem Roman hatte ihn neu gestaltet und suchte Rat für weitere Pläne. Schöne Aussichten werden dort gefordert, die zum Teil durch die Treppe auf einer Anhöhe erlangt werden sollen. Das kommt Ihnen jetzt bekannt vor. Eduard im Roman setzt Pappeln und propft Obstbäume. Aber auch in diesem scheinbar harmlosen Gartenreich, das nicht mehr wilde Natur ist, sondern bereits gestaltete, erhält der Tod Einzug und ebenfalls durch Ertrinken. Anders als der Selbstmord des Hoffräuleins von Lassberg ist hier das Opfer jedoch ein Kind, Otto, und der Tod ist ein scheinbarer Unfall. Nicht der Garten selbst mochte hier mehr Erklärung für Empfindung geben, er und die darin sich abspielenden Ereignisse weisen stattdessen zurück auf nächtliche Träume, die in dem Roman geschildert werden, welche nicht nur von dem Kummer einer unerfüllten Liebe, sondern von der Schuld einer nicht erlaubten Liebe handelten. Damit wandelte sich Goethe von einem seinem Werther ähnelnden Genießer des Gartens, von einem seiner Charlotte ähnelnden Gärtner zu einem Traumdeuter, für den Garten und Parks als symbolträchtige und deutbare Kulisse wichtig wurden. Auch dies verbindet ihn schließlich mit seinem späteren Bewunderer Sigmund Freud, dessen Denkmal in Wien übrigens keine Statue ist und kein Straßenbild, sondern nur ein kleiner botanischer Garten am Ring bei der Votivkirche. Dankeschön.